Wir haben, meine Frau und ich, gegründet Gateway e.V. Und darüber sind wir organisiert. Nun ist es einfach Tatsache, dass wir durch die ganzen Maßnahmen nun ziemlich eingeschränkt sind, weil Gemeinden schlicht keine Seminare mehr organisieren. Eigentlich aus Unsicherheit und all diese Dinge, die eine Rolle spielen. Und das ist ja sehr schade. Wir versuchen in kleineren Kreisen oder auch sonntags bei normalen Gottesdiensten unseren Dienst zu tun. Aber normalerweise halten wir eigentlich sehr viel mehr Vorträge und Seminare über ganze Wochenenden und so weiter. Ende November haben wir ein Wochenende mit dem Thema Nebukadnezar oder Daniel, Machthaber dieser Welt, und wollen auch die Aktualität so ansprechen. Wir haben da auf dem Büchertisch einige dieser Einladungen liegen, auch ein Freundesbrief neu gestaltet. Also der Mann, der das macht, Frank, wo bist du? Da hinten, der hat das wunderbar gestaltet, hat einen Fehler gemacht, dass man das über Kopf dann an der anderen Seite weiterlesen muss. Das ist eine neue Gestaltung, sieht sehr gut aus, aber da geht es nicht darum, es geht um Inhalte, es geht um Dingen, die wir auch machen. Ja, ich steige ein mit ein sehr spannendes Thema. Ein Teil des Vaterunser-Gebetes, dein Reich komme. Ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiges, weil ich glaube, dass wir uns zu wenig darüber im Klaren sind, was wir eigentlich beten oder ob wir es vielleicht beten sollen. Manche meinen, das Reich Gottes ist schon da. Und da ist ein ganz anderer Ansatz bei unterschiedlichen Christen, ob man es so oder so wahrnimmt. Aber ich glaube, das Gebet von Jesus gegeben, dein Reich komme, soll noch immer gebetet werden. Ich werde es versuchen zu erklären. Die Propheten sind immer wieder darauf zu sprechen gekommen, wie Gott im Voraus verkündigt, wo es darum geht. So auch in Amos Kapitel 3, Vers 6. Bläst man etwa die Posaune in einer Stadt und das Volk entsetzt sich nicht? Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Gott, der Herr, tut nichts. Es sei denn, er offenbare seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Nun, Daniel war eines so, ein Knecht, der hat tatsächlich im weiten Vorausblick die Reiche, die Entwicklung dieser Welt vorausgesagt. Das war die Deutung von Daniel, von dem Traum von Nebukadnezar. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Nebukadnezar wäre nicht darauf gekommen. Er hat zwar das Ding empfangen, aber er konnte es nicht im Gottes Sinne deuten. Das musste ein Prophet Gottes tun, Daniel. Kapitel 2, Vers 45, wie du gesehen hast, über eben diesen Traum, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Und das war die Tatsache, dass ein Bild vom Nebukadnezar wahrgenommen wurde, mit einem goldenen Haupt, silbernen Armen und so weiter, Bronze bis Ton unten. Und das ganze Bild stellten damals in diese Vorausschau die Reiche Gottes, die sich noch entfalten würden und die noch immer in ihrer Entfaltung stecken. Denn letztendlich wird diesen Stein das Kommen Jesu bedeuten, so nach dem Neuen Testament, wo alle Reiche Gottes aufgerollt werden. Nun, wenn wir dann beten in diesem Sinne, dein Reich komme, dann beten wir also, dass diesen Stein kommt und alle Reiche dieser Welt aufrollt, zermalmt, kaputt macht. Wobei, was ein Ausblick gibt uns diese Prophetie. Nun, das Reich Gottes zu sehen, war nur einige vergönnt. Das Reich Gottes sehen fand statt, als Jesus selbst in dieser Welt lebte und da voraussagte, eine Woche vorher: Einige unter denen, die hier stehen, sagte Jesus, werden den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Also war es damals möglich, das Reich Gottes zu sehen. Und was sahen sie? Nun, das fand dann statt, als drei der Jünger, Jakobus, Johannes und Petrus, mit Jesus auf dem Berg der Verklärung, so wie diesen Berg jetzt genannt, hinaufstieg und da betete er. Was für ein Gebet! Wie betete Jesus? Und während diesem Beten veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und als das dann tatsächlich stattfand, waren da zwei Gestalten neben ihm aus der Vergangenheit, Elia und Mose. Ich weiß nicht, wie die Jünger das gesehen haben, da gab es ja kein Bild von diesen Figuren, aber es war in dieser Verklärung offensichtlich deutlich, dass es diese beiden waren. Und am Ende geschah dann, als dann diese beiden in einer Wolke mit Jesus untergingen und die Jünger ganz aufgewacht wahrnahmen, was geschah. Diese Wolke und eine Stimme da drin, die da sagte, dieser Jesus war alleine zurückgeblieben, ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Pass auf, nicht ihn sieht. Ja? Also es ist also nicht eine Sicht, die sie festhalten sollen. Sie haben dort in dieser Verklärung das Reich Gottes gesehen. Jesus zentral. Das Reich Gottes sehen geht also nicht ohne Jesus zu sehen. Jesus in seiner Auferstehungs-Verklärungsrealität. Das ist das Reich Gottes. Ohne den geht das nicht. Nun, das müssen Sie jetzt erstmal hören. So kann man über Hören den Glauben leben, bis dann das Reich Gottes erscheinen würde und da wir zum Schauen übergehen. Und bis dahin sollen wir, wie Jesus es seine Jünger dann lehrte, weil sie bekamen mit, wie gewaltig Jesus auftrat, wie gewaltig er betete, dein Reich komme, sollen sie beten. Und dann, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Was besagt, dass der Wille Gottes erst im Himmel sich ereignen muss und dann in diese Welt auf Erden hier sichtbar werden wird. Das ist ganz real. Und dafür sollen wir beten. Das heißt, wenn wir beten, dass das Reich Gottes komme, dann geht es darum, dass Jesus hier sagt, dass das der Wille Gottes ist, dass das Reich Gottes also nicht nur dort oben bei Gott ist im Himmel, sondern durch dieses Beten sollen wir auch dafür beten, dass dieses Reich Gottes hier auf Erden sich ereignen wird. Wie es auch in Daniel prophezeit wurde, in Form dieses Stein, der alle anderen Reiche dann zermalmt. Also ist das Reich Gottes in diesem Sinne noch nicht gekommen. In diesem buchstäblichen Sinne, dass alle anderen Reiche zermalmt werden und nur das Reich Gottes mit Jesus zentral als Herrscher in dieser Welt auftreten wird. Nun, das ist eine Annahme, die nicht viele Christen mit mir teilen, aber ich meine dennoch, von den meisten Schriftstellen unterstützt werden. Ein buchstäbliches Wiederkommen Jesu. Und das gab Jesus damals mehrfach auch an. Dieses Gebet hat also diese drei Komponenten, dein, zweitens Reich und drittens Komme. Und nun mal ein bisschen über das Reich, das dein, das ist ja auch am Ende des Vaterunsers gebetet. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit bis in Ewigkeit. Und da findet man das nicht im Matthäus-Evangelium, auch nicht in Lukas beschrieben. Und da sagen sich viele, naja, ist das dann echt gewesen, diesen Schluss? Ja, kann man sagen. Das stützt sich auf ein Wort aus Timotheus, denn da heißt es, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, diesem Schluss, 2. Timotheus 4, Vers 18, da heißt es, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ist die Rede vom Reich? Das Wort Kraft steht hier nicht, aber die Kraft Gottes wird in der Auferstehung Jesu und aus dieser Kraft auch unsere Auferstehung mitnehmend zum Tragen kommen. Und die Herrlichkeit wird hier angesprochen, die Ewigkeit, wo es drin stattfinden soll, auch. Also ist diesen Schluss des Vaterunser auch biblisch. Aber wenn wir auf das Dein, Gott, dein Reich, das himmlische Reich, was sich also erst im Himmel ereignen wird, dein Wille geschehe dort oben, dass Gottes Reich auch da drin im Himmel sichtbar wird, dass alle anderen Gott abgefallenen Engeln gerichtet werden, nur noch eine kleine Sache übrig bleibt, sodass diese gefallenen Engel hier die Gerichte Gottes ausüben, sodass nach den Gerichten Gottes hier auf Erden sein Reich erscheine. So deutet es die Offenbarung an und andere prophetische Texte. Nun in 1. Mose Kapitel 11, da war sofort dieses Zusammentun. Sie wollten einen Turm bauen und da kamen die damaligen Menschen zusammen und sagten einer zum anderen: Auf, lasst uns Siegel streichen. Und sie sprachen: Auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. Wir wollen nicht dein, sondern unser. Das ist sehr menschlich. Wir wollen uns einen Namen machen. So wollen wir uns einen Namen machen, war die Sache. Und das ist ja diesen Turmbau zu Babel geschehen und zum Ausdruck gebracht. Der Turm wurde nicht fertig, denn Gott kam herunter und betrachtete das Werk und zerstreute die Menschen. Nun, das wird vielleicht modern gesehen auch heute stattfinden. Denn das Wir ist groß geschrieben. Vor einiger Zeit haben wir im Garten bei uns einen Gottesdienst gestaltet und da habe ich diesen Text, diesen Turmbau zu Babel, modern zum Ausdruck gebracht. Da gibt es dann die Kräfte dieser Welt, Finanz, Religion, die Gesetze, das Klima, digitale Entwicklung, spirituelle Zusammenkommen, Gentechnik und so weiter, Covid, das Weltwirtschaftsforum, dann darüber neue Weltordnung und das alles, so habe ich versucht klarzumachen, durch einen Geist angeführt. Ich habe dann danach mich da oben hingestellt, um deutlich zu machen, dass Gott herunterkam und habe dann deutlich gemacht, dass Gott das alles von oben betrachtet. Und so auch im Psalm 2 beschrieben, dass alle sich zusammenbäumten gegen den Herrn und seinen Gesalbten und der Herr lacht über sie. Nun, das ist das Urteil, was Gott über das Bauen von dem Dein oder das vom Wir hat. Yes, we can, heißt es. Wir schaffen das. Wir kennen diese Sprüche, die so bekannt geworden sind. Wir kennen den großen Weltplan. So sagt es auch eine Frau, eine Esoterikerin par excellence. Sie ist gestorben 2019. Sie war mal vorgeschlagen als Vizepräsidentin von den USA. Sie spürte damals, dass sie auf diesem Planeten inkarniert sei, um den Menschen zu zeigen, dass es einen großen Weltenplan gibt, indem wir in einem essentiellen Entwicklungsprozess, eine Transformation stehen, um eine neue Welt des Einsseins mit zu erschaffen. Ja, wir schaffen mit, wir, yes we can. Und da sagte diese Dame, ich übersetze das hier, ein Viertel der Menschheit muss aus dem Gesellschaftskörper eliminiert werden. Wir sind verantwortlich für den Auswahlprozess Gottes für den Planeten Erde. Er wählt aus, wir zerstören. Wir sind die Reiter des fahlen Pferdes Tod. Die Offenbarung, diesen Reiter beschrieben, tatsächlich unter Einfluss dieses Reiters, diese Vision, ein Viertel der Menschen ausgelöscht werden. Aber wir machen das, heißt es hier.
Wow.
So zitiert die Esoterik auch die Bibel, um ihr Fortgehen mit dem Wir wirklich zu machen. Die politischen Programme, wie diese großen Clubs auf Rom zum Beispiel, Bilderberger, The Good Club, sie alle bemühen sich, die Geschicke dieser Welt in eigener Regie zu lenken, die Welt zu erhalten und zu verbessern, und zwar durch Bevölkerreduktion. Also wir müssen weniger Menschen werden, sodass dann dieser Planeten gut genutzt und erhalten bleibt. So ist diese Richtung. Wir retten die Erde. Wir retten das. Wir. So Frau Luise Neubauer in einer Kanzelrede im Berliner Dom im Februar diesen Jahres. Gott wird uns nicht retten, das werden wir tun. Das ist eine gute Botschaft. Eine Kanzelrede, ja, im Dom. Das werden wir tun. Das ist doch ganz im Sinne des Turmbau zu Babels. Oder auch, wir brauchen einen Impfstoff. Es braucht eine Transformation, eine neue Weltordnung. Ich habe es schon gesagt, auch der Papst sieht eben eine große Chance nach der Corona-Krise, eine gerechtere Gesellschaft. Er schlug vor, einen universellen Grundlohn einzuführen. Er fördert Umweltschutz und sagte, die Natur würde die Übertretungen, die an ihr begangen wurden, nicht vergeben. Die Natur also, ist nicht die Rede von Gott, sondern die Natur vergibt nicht. Er fordert die Impfung für alle. Er ruft zur neuen Weltordnung auf durch den Great Reset. Nun, das wird überall aufgegriffen. Auch in evangelischer Richtung von Bedford Strom in der Synode der EKD in München sagte er, die Corona-Pandemie gibt die Chance, innezuhalten und neue Wege zu beschreiten. Die Welt braucht Umkehr. Umkehr. Ja, sehr wohl. Richtig. Aber wo drin? So sagt er dann, es sprach sich auch aus für eine große Transformation der Gesellschaft. Nötig seien beherzte Schritte zur Begrenzung des Klimawandels, Gerechtigkeit in den weltweiten Wirtschaftsbeziehungen, faire Löhne und so weiter. Also damit beschäftigt sich jetzt die Kirche. Eigentlich mit Weltpolitik, könnte man sagen. Ist irgendwie ziemlich grausam. Das ist ja alles im Sinne von diesem Great Reset. Wir kennen das, wie es Professor Klaus Schwab sich vorstellt, eben eine ganz große Transformation, ein Wandel, eine neue Weltordnung. Diese neue Weltordnung wird von oben her, von großen Weltpolitikern oder sogar Menschen, die darüber hinausgehen. So hat es in einem Artikel in Faktum, Christliche Zeitung, dargestellt oder gehießen, Weltpolitik wird immer weniger von Institutionen gemacht, die von Regierungen in Abstimmung geschaffen wurden und die damit eine gewisse Legitimation haben. Heute sind es vielmehr ganz einfach schwerreiche Einzelpersonen, die die globalen Themen setzen und die ihrer Meinung nach richtige Politik durchsetzen. Zum Beispiel Elon Musk, interessant ist das gerade in der Spiegel, über ihn groß geschrieben wurde, da heißt es, der Außenirdische. Nun, das ist eine Aussage von ihm selbst. Ein Interview, was ja auch online zu sehen ist, hat er einmal ganz klar gesagt, er sei ein Außerirdischer. Er war wohl unter Einfluss von einem Joint, das hat er offen vor der Kamera geraucht und dabei Whisky getrunken. Nun kann man sich denken, dass man dann offen ist für irgendwelchen Spirits, die dann kommen. Aber im Sinne dieses Spirit handelt er, tritt auf und lenkt die Geschicke dieser Welt in unglaublicher Art und Weise. Dass hier diese digitale Voraussetzungen geschaffen werden im Sinne von 5G, ist ganz zentral von ihm vorangetrieben. Auch natürlich diese elektrische Mobilität, Tesla und so. Wir wissen, was der alles hier leistet. Das politische Handeln von Milliardären wie Elon Musk und Bill Gates ist durch nichts politisch legitimiert. Niemand hat sie gewählt, ihre Macht ist nicht zeitlich begrenzt, sie unterlegen keine demokratische Kontrolle, sie können nicht abgewählt werden. Okay? Sie müssen sich vor niemanden, ich habe da zugeschrieben, in Klammern, in dieser Welt, verantworten. Vor Gott eines Tages, ja. Aber so sieht es jetzt heute aus. Das ist alles im Sinne von des Yes, we can. Wir schaffen das. Bill Gates im Sinne von wir schaffen Gesundheit, wir impfen alle. Nun, das ist, wir können sagen, eher die Medizin in diesem Bereich. Der Elon Musk ist der Ingenieur. Und da gibt es so unterschiedliche Gestalten, die diese Welt ja, neu entwerfen. In einem Sinne, eine neue Weltordnung. Dass dein, ist das Reich, dein, oh Gott, ist die Kraft. Die Kraft zu einer wahren Auferstehung. Sodass wir die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen. Da wollen wir doch viel mehr darauf ausgerichtet werden. Aber es wird immer schwieriger in dieser Zeit, um nicht durch diese Zeit, durch diese Weltherrschaft gefangen genommen zu werden und stattdessen die Blicke auf die Ewigkeit zu richten. Die Ewigkeit, worin das Reich Gottes sich offenbaren wird, zeigen wird. Zunächst auch im Sinne eines tausendjährigen Reiches. Ja, ich glaube, das wird es buchstäblich geben. Ich sage es nochmals, ich glaube, das wird es geben. Und ich finde es unglaublich, das wird es hier geben. Deswegen den Willen Gottes dort drüben, hier auf Erden, dein Reich komme. Und wir dürfen darum beten, dass es buchstäblich so sein wird. Nun müssen wir wissen, dass es auch hier eine Gegenüberstellung gibt. Jesus in Johannes 18, Vers 36 sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ganz deutlich, das ist jetzt so. Also er sagte damals, als er gerade davor stand, gerichtet zu werden unter Pilatus als König, als einer der Machthaber des Römischen Reiches, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Pilatus erkannte, es stimmt. Da wird nicht gesagt, dass sein Reich, dass das Reich Gottes eines Tages das Reich dieser Welt sein wird. Das Reich. Denn es wird alle anderen Reiche aufrollen. Es wird kommen. Dann sagte Jesus, als einmal er einen tauben und stummen Person heilte, so dass er redete und normal sprach, da sagten die Schriftgelehrten, das tut er durch Kraft Satans. Aber dann sagte Jesus, aha, gar nicht. Ich sagte, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird dann sein Reich bestehen? Satan also hat ein Reich. Und Jesus machte klar, dass Satan die Reiche dieser Welt anführen und danach strebt, Weltherrschaft aufzurichten. Und da wird ein politische Gestalt intronisiert, den sogenannten Antichrist. Zweites das Reich. Wo geht es drum? Nun, Jesus verkündigte damals das Reich. Nachdem Johannes der Täufer als letzte und größte der Propheten des alten Bundes auftrat und verkündigte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Und Jesus wiederholte diese Aussage exakt genauso. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Nun, das Wort gekommen dabei. In ihm, in seiner Gestalt, wurde es real. Die drei Hauptjünger haben es gesehen gehabt. Aber die Voraussetzung, Anteil an diesem Reich zu haben, von dem Moment an, war Buße. Tut Buße. Zum Glück hat Martin Luther genau das aufgegriffen. Denn das drohte in der Christenheit damals unterzugehen. Da konnte man sich freikaufen durch Ablässe und so weiter. Und da hat Martin Luther in diesen 95 Thesen, in der ersten These, ganz zentral genau diese Tatsache, diesen Anfang des Reiches Gottes wieder hervorgehoben und sagte, da unser Herr und Meister Jesus Christus, sprich tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Also was wollte er? Er wollte Buße und Umkehr als Lebensstil verkündigen. Nicht nur einmal, ja, wir wollen jetzt hier das Alte in etwa hinter uns lassen und nun wollen wir nur zu Gott gehören, wir wollen ein Ticket zum Himmel. Nein, jeden Tag neu. Ist gar nicht so leicht, diese Realität zu leben. Und ich sage euch, es wird immer schwerer. Vergangene Woche hatte ich auch ein Seelsorgegespräch mit einem jungen Mann und mir wurde so bewusst, wie die Jugend gerade auf sexuellem Bereich angefochten ist. Unglaublich, unglaublich. Nun, er hat aufgelistet, wie es von einem zum anderen kam. Es war eine Befreiung, denn da fängt es ja an, so sagt Paulus in Epheser 5, dass wir ja das, was versteckt ist, dass wir das aussprechen müssen, dass es zutage kommen muss. Das ist Anfang der Buße, dass ich sage, das habe ich gemacht und ich will davonlassen. Aber heute ist das alles möglich, was man im sexuellen Gebiet jetzt ganz normal ist. Es wird ja gelehrt in den Schulen, die kleinen Kinder müssen schon von Anfang an irgendwie sich orientieren und werden mit Sex, wo sie nachher gar nicht dafür reif sind, konfrontiert. Wie bleibt man dann von diesem Zug, diesem Drive noch frei? Nun, Buße zu tun als Umkehr, als Lebensstil, bedeutet auch das. Bedeutet vieles, aber auch das, dass wir von unseren Befleckungen des Fleisches, und interessant war, dass es nicht nur das Fleisch ist, was diesen jungen Mann plagte, sondern auch Geister. Denn er fing an zu meditieren. Viele meinen, durch Meditation, da kommt man zur Ruhe und bekommt man den Kraft, vielleicht auch Widerstand zu leisten gegen diesen Lust, die dann immer wieder hochkommt. Ich selbst war Buddhist. Kann nur sagen, es wird immer schlimmer. Denn Geister spielen eine Rolle. Das heißt, wir müssen uns auch befreien von aller Befleckung des Geistes. Das ist so real. Das müssen wir tun. Wobei Jesus, wenn wir mit unserem Mund bekennen, ich habe gesündigt, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wunderbar. Aber auch wir müssen darin tätig sein, uns zu reinigen. Das heißt, Jesus vergibt, wir tun alles, es loszuwerden. Das ist Buße. Martin Luther hoffte auf Vereinigung unter dem Wort. Er wollte reformieren, stattdessen geschah die Reformation. Er hoffte doch, dass alle umkehrten. Aber sie, die damalige Obrigkeit der Kirche, sie wollte nicht. Und so musste Reformation geschehen. Das Reich, so sagte Jesus an anderer Stelle, und es ist sehr wichtig, dass wir das sehen, was da gemeint ist, und häufig wird genau das vom Reich Gottes gesagt. Als die Pharisäer nämlich ihn fragten, wann kommt das Reich Gottes, sagte Jesus zu ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Und nochmals, das ist ja wiederum diese Verkündigung in unserer Zeit, wo es um Glauben geht. Also nicht sichtbar. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mitten unter euch. Nun, das ist nicht wie eine geheimsame Kraft, die so hineinschlicht und wir öffnen uns dafür, vielleicht auch in Lobpreis oder was dann auch für Gefühle dann aufkommen. Wunderbar, ja, es ist gut, Lobpreis zu machen, sehr gut. Aber nicht, dass wir meinen, dann oder nur dann und dadurch wird das Reich Gottes spürbar. Nein, soll nicht. Es ist mitten unter euch. Jesus damals war es. Jesus hat das Reich Gottes verkündigt und sagte, tut Buße. Also tut Buße. Indem ihr Buße tut, als Lebensstil, jeden Tag neu, ist das Reich Gottes nah. Und so ist das eine ganz wichtige Sache. Wir haben ja noch immer einen Feiertag genannt, Buß- und Bettag. Nun, das ist im November, letztes Jahr November, war am Buß- und Bettag eine wichtige Sache im Bundestag. Da wurde ein Gesetz erlassen und ich habe das mitbekommen. Ich habe gedacht, das geht in einer falschen Richtung. Aber das ist eine Sache. Ich wollte nicht dahin gehen, nur zu demonstrieren. Mir war schlagartig klar, als ich morgens aufwachte, ich hatte das gar nicht geplant, Martin, du musst dahin. Du musst allen Menschen zeigen, heute ist Buß- und Bettag. Denn das ist, was uns mit dem Reich Gottes verbindet. Habe ich schnell ein Schild gemacht, am Buß- und Bettag, Fragezeichen, und bin herumgelaufen, mitten in dem ganzen Gewusel mit Wasserwerfer, also Tränengas und so weiter. Es war ziemlich rabiat, obwohl eigentlich das alles sehr friedlich von den Demonstranten abging. Aber da stand ich mit meinem Schild, zeigte es allen, die Polizisten, die Demonstranten. Dann kam eine Frau auf mich zu, mitten in diesem ganzen Gewusel und sagt, was meinen Sie mit Buße? Die da müssen doch Buße tun. Ich sage, ja, müssen Sie auch. Sie haben Ihre Verantwortung und dafür werden Sie eines Tages zur Rechenschaft gezogen von Gott. Aber wir alle müssen Buße tun, habe ich gesagt. Und ich sagte es, ich weiß nicht, was geschah, aber es war, wie wenn das Reich Gottes sich ereignete. Als ich sagte, wir alle müssen Buße tun, war es wie wenn Jesus selbst diese Frau klar machte, was Buße ist. Und sofort sagte, ohne ich ein Wort gesagt zu haben, oh ja, sagt sie, das erkenne ich. Ich bin immer so zornig, sagt sie. Sie wusste, dass diesen Zorn ungerecht, nicht richtig war. Okay, es ereignete sich ein Gespräch mit ihr. Sie war ein Vollblut-Esoterikerin. Glaubte an Geister, die da jetzt umherschwirrten und Engel und so weiter. Ich sage, das ist alles im Wege, wenn wir zu Gott, dem Vater, gehen wollen. Oh, sagt sie, ja, ist das so? Wenn es so ist, dann muss ich davon lassen. Sie erkannte, wie von Jesus geführt, auf einmal ereignete offensichtlich das Reich Gottes sich zwischen uns und wurde klar. Bei ihr, die Augen wurden geöffnet, eben am Buß- und Bettag, für das, was Buße ist. Jesus sagte, Matthäus 26, 29, und da sagte er voraus, seine Jünger, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Also, da redet er offensichtlich buchstäblich von dem Gewächs des Weinstocks. Und da redet er offensichtlich buchstäblich davon, dass es einen Tag geben wird, wo er mit seinen Dienern, seinen Jüngern, die ihm folgen wollen, regieren wird. Und nun auch Wein mit ihnen trinken würde. Ich verordne euch sogar, sagt Jesus, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die zwölf Stämme Israels zu richten. Komme, komme. Nun, wie gesagt, da unterscheiden sich die Meinungen. Auch in der Christenheit. Komme oder ist es schon hier? In gewissem Sinne ist es hier. Sicherlich, und ich glaube es fest, wenn wir Buße tun und in diesem Stil leben, da ereignet sich etwas, aber es ist noch nicht vollständig da. Und so sagte Paulus auch 2. Thessalonicher 2, Vers 1, wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Als ob es schon mitten im Tag des Herrn wäre. Als ob wir schon im tausendjährigen Reich leben würden. Manche meinen, das tausendjährige Reich, das ist nur symbolisch zu sehen. Und da sind wir jetzt. Andere meinen, nein, wir sind wirklich da. Gott oder Jesus regiert irgendwie vom Himmel. Und Wir folgen ihm und bauen hier das Reich Gottes zu seiner Ehre. Aber Paulus sagte, nein, das ist kein richtiges Verständnis. Damals musste er es uns sagen. Und ich glaube, es geht heute noch immer. Denn das klammert aus das Kommen eines buchstäblichen Reiches oder besser gesagt Königherrschaft Jesu in dieser Welt. Denn der Tag des Herrn, so sagte Paulus prophetisch, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und dem Mensch die Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Nun, diesen Sohn des Verderbens oder Mensch der Gesetzlosigkeit ist der Antichrist. Und der Antichrist, der stellt alle Gesetze auf den Kopf. Und so sagte Paulus, dass es sich das Geheimnis der Gesetzlosigkeit schon regt. Nun, das ist offensichtlich. Man könnte sagen, offensichtlich wie je zuvor. Denn wenn wir sagen, wo stehen wir dann unter? Wir unterstehen nicht in, man könnte sagen, höchste Instanz der Regierung, sondern das Grundgesetz. Die Regierung sei eigentlich dem Grundgesetz verpflichtet. In einem demokratischen Staat sollen wir als Regierung auch anhalten, sich daran zu halten. In Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz heißt es, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Ein christlichen Richter, nun in Ruhestand, Thomas Zimmermann, hat dann aufgelistet, eben was das Sittengesetz, was in 1949 auch unter Anführung von christlich gesinnten Männern entstand und was darin unter anderem verboten war. Abtreibung, Tötung auf Verlangen, Selbstmord, Ehebruch, vor- und außerehelicher Geschlechtsverkehr, Prostitution, Inzest, Homosexualität, Doppel- und Mehrehe. Es ist unglaublich, wenn wir diese Liste uns anschauen, wie von Seiten der Gesetzgebung und der Regierung so gut wie all diese Dinge nun auf den Kopf gesetzt wurden. Das heißt, buchstäblich wird man können sagen, von der Regierung selbst angegeben, dass diese Dinge nicht nur in Ordnung sind, sondern sogar lobenswert oder erstrebenswert, das eben auszuüben. Nun, das ist die Wirksamkeit eines Geheimnisses, einer Kraft. Zum Glück, wenn wir dann weiterlesen, 2. Thessalonicher 2, sehen wir, dass dann, wenn der Gesetzlose, der all das, was geheimnisvoll schon gewirkt hat, auf den Punkt bringen wird und dann als Gesetzlose selbst personhaft auftreten, offenbar werden wird, dann wird der Gesetzlose offenbar werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Mit einem Wort, mit einer Klarheit, im Worte Gottes. Da, wo dann das Reich Gottes sich ereignet und das Reich des Antichrist, was alle anderen Reiche nun unter sich vereint hat, aufrollt. Den Antichrist wird ein Ende gemacht werden durch die Erscheinung Jesu, wenn er wirklich kommt. Das bedeutet, wenn er hier kommt, wenn er zurückkommt. Welch eine Voraussage. Nun, worin stehen wir dann jetzt? Paulus sagte in Apostelgeschichte 14, Vers 22, dass sie, er mit Barnabas, die Seelen der Jünger in Lystra, Ikonien und Antiochia stärkten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren, und sie sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Ich glaube, das ist noch immer Realität. Hineinzugehen, das Reich Gottes geht durch Bedrängnisse. Alleine schon Buße zu tun, bedeutet Bedrängnis für unsere Person, aber es geht um viel mehr. Die Bedrängnisse dieser Welt halten uns ja an, das Falsche zu tun, stimulieren all das, was in Gottes Ordnung verboten ist, ungut ist, nicht steht. So werden wir bedrängt, wenn wir alleine schon die Fahne für die Ordnungen Gottes hochhalten. Wenn wir sagen, ich mache nicht mit, diese ganze Gender-Ideologie, dann bin ich schon politisch tätig. Denn die Politik schreibt es vor, dass wir daran glauben müssen und da mitmachen müssen. Zumindest unsere Kinder hingeben, dass sie in diese Ideologie erzogen werden. Nun, das bahnt sich an. Bedrängnis auf Bedrängnis von allen Seiten. Und in dieser Situation, da sprach zu Ende Daniel eine wunderbare Aussage. Er sagt, Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Das heißt, er wies hin auf die Endzeit, wo Verständigen erkennen werden, wo die Fahne, wo die Fähre in diese Welt hingeht. Viele werden geprüft und gereinigt und geläutet werden. Wenn ihr verständig seid, wenn ihr versteht, wo es hingeht, wenn ihr Widerstand leistet, dann wird Prüfung, Reinigung und Läuterung stattfinden. Bedrängend ist es, denn das ist unser fleischlicher Existenz nicht gerecht, aber es ist heilbringend, wenn das so ist. Es ist wunderbar, wenn wir uns darauf einlassen. Aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Wir werden sie nicht ändern können. Sie werden es weiterhin treiben. Und die Gottlosen werden es alle nicht verstehen. Sie verstehen nicht, was abgeht. Die Verständigen aber werden es verstehen. Sie werden es verstehen. Nochmals die Verständigen. Das sind Menschen, die heute umkehren. Inmitten aus dieser Welt. Und ich habe eine Arbeit geschrieben, ich hatte es nur kurz eben angesagt, eine Dissertation, also eine Studie über das Phänomen der Bekehrung einzelner Tibeter zum Christentum. Ja, auch dort unter dem Buddhismus kommen Einzelne zum Glauben, was ein Wunder. Auch diese dürfen alsbald zu diesen Verständigen gehören und erkennen, wo das alles hingeht. Und so sagt auch Paulus, und so schließe ich diese Aussage aus Römer Kapitel 8, Vers 17. Wenn wir nun Kinder Gottes sind, wenn wir es sind, uns läutern lassen, uns prüfen lassen, uns reinigen lassen, sind wir auch Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich denke, sagt Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit, das können wir auch in dieser Zeit sagen, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Eine zukünftige Herrlichkeit, die darin besteht, dass er wiederkommt. Deswegen ermutige ich euch von ganzem Herzen, betet doch viel intensiver dieses Gebet. Vater, dein Reich komme.